Geliebte Geschwister, ich lade euch ein, mit mir die Heilige Schrift aufzuschlagen zum ersten Brief des Apostel Petrus. Der erste Petrusbrief, Kapitel 1. 1. Petrus, Kapitel 1. Ich lese uns die Verse 3 bis 5. 1. Petrus, Kapitel 1. Die Verse 3 bis 5. Die heißt es in Gottes herrlichem Wort. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch, die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet zur Rettung, die bereitsteht, in der letzten Zeit offenbart zu werden. Amen. Amen. Lass uns beten. Gepriesen seist du, du Gott und du Vater unseres Herrn Jesus Christus. Wir bitten dich, lehre uns, deine große Barmherzigkeit zu erkennen. Erfülle uns alle mit einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung deines geliebten Sohnes Jesus Christus, unseren Herrn. Darum bitten wir dich, segne dein Wort an uns zu deiner Ehre. Amen.
Amen. Amen.
Nehmt gerne Platz. Ihr wisst, am heutigen Tag feiern viele Menschen Ostern. Und viele wissen auch, dass Ostern etwas zu tun hat mit der Auferstehung Jesu Christi. Ich fahre jeden Sonntagmorgen an einer Kirche vorbei und eigentlich ist da nicht viel los, aber heute waren überall Menschen zugegen. Heute war die Kirche dort voll. Bei vielen ist es Tradition, gute Tradition, Ostern zu feiern. Ich möchte dir heute verkündigen, dass Ostern weitaus mehr als Tradition ist. Bei Ostern, bei der Auferstehung Jesu Christi, geht es um weitaus mehr als bloß um Tradition. Es geht um Transformation. Es geht um grundlegende Lebensveränderung. Das, was am Ostern passiert ist, am Tag der Auferstehung, soll und muss dein gesamtes Leben vollkommen auf den Kopf stellen und verändern. Es transformiert alles, was du weißt und bist und hast. Ostern will Gewaltiges bewirken in deinem Leben. Was? Vieles. Aber eine Sache wollen wir uns heute Abend anschauen. Der Apostel Petrus spricht hier von einer lebendigen Hoffnung. Die Auferstehung Jesu Christi soll dir eine lebendige Hoffnung verleihen. Was ist Hoffnung? Wir reden in unserem alltäglichen Sprachgebrauch, wenn wir hoffen sagen, eher von etwas Ungewisses, eher von etwas Unsicherem. Nach dem Motto, wie lief die Mathearbeit? Ich weiß es nicht, aber ich hoffe gut. Oder meinst du, der Zug kommt noch pünktlich? Ich hoffe. Hoffentlich bleibt das Wetter heute gut. Hoffen meint bei uns in unserem Sprachgebrauch eher etwas, das nicht sicher ist, was wir uns wünschen, dass es eintrifft, aber wir haben keine Gewissheit darüber. In der Bibel, wenn sie von Hoffnung und Hoffen spricht, meint sie etwas komplett anderes. Wenn die Bibel über Hoffnung spricht und über Hoffen, dann meint sie Gewissheit. Eine Erwartung, dass etwas ganz sicher eintreffen wird, ohne daran zu zweifeln. Man wartet darauf, man rechnet fest damit, man freut sich schon darauf. Hoffnung meint in der Bibel tatsächlich Vorfreude. Warten in einer freudigen Erwartung. Freude zu haben, dass man weiß, mit Sicherheit, etwas Positives kommt auf mich zu. Unser deutsches Wort drückt das eigentlich sehr gut aus, denn das deutsche Wort Hoffnung kommt eigentlich von dem Wort hopen, was so viel bedeutet wie hüpfen. Es geht darum, vor Erwartung, ja vor Vorfreude, unruhig zu springen und zu zappeln, zu hüpfen. Also stell dir vor, jemand ist so voller freudiger Erwartung, dass er in die Luft springt, weil er sich so darüber freut. Das kennen wir nur aus wenigen Situationen in unserem Leben vielleicht. Eine Lebenssituation, die mir vor Augen steht, ist, ich habe das selber gesehen, wo Menschen dann wortwörtlich springen und jauchzen und sich freuen. Wir haben ja gerade sehr viele Schwangere in unserer Gemeinde. Wenn man zum Beispiel zu den Eltern geht und ihnen mitteilt, dass sie Großeltern werden, da habe ich schon gesehen, dass sie springen und in die Hände klatschen und sich freuen und Freudentränen vergießen. Warum? Weil sie voller Vorfreude sind. Ihr müsst euch vorstellen, sie haben das Kind noch nicht mal in ihren Armen, aber sie freuen sich schon so sehr darüber, als sei das Kind jetzt in ihren Armen. Das ist genau das, was die Bibel mit Hoffnung beschreibt. Eine solche Vorfreude über etwas zu haben, wo man mit voller Gewissheit davon ausgeht, dass es kommt, dass man jetzt schon vor Freude springt. Hoffnung ist eine freudige Erwartungshaltung auf etwas, das man noch nicht sieht, mit dem man aber fest rechnet. Verstehst du? Der Apostel Petrus lehrt uns in unserem Predigttext, Christen sind Menschen mit einer lebendigen Hoffnung. Sie hüpfen vor Freude. Sie sind erfüllt mit Vorfreude, weil sie etwas mit völliger Gewissheit erwarten. Diese Hoffnung, diese Vorfreude unterscheidet die Christen von allen anderen Menschen. Christen haben eine positive Erwartung im Hinblick auf die Zukunft. Der Apostel Petrus spricht von einer lebendigen Hoffnung. Eine Hoffnung, die nicht tot zu kriegen ist. Diese Hoffnung lebt, sie ist wirksam, sie erweist sich als kräftig, sie ist erlebbar, erfahrbar. Sie macht einen erkennbaren Unterschied, er ist zu beobachten, dieser Unterschied ist erlebbar. Andere Menschen können das sehen an dir. Was meine ich damit? Nun, der Apostel Petrus schreibt dann schreibt seinen Brief, diesen gesamten Brief. Er schreibt ihn zum Beispiel unter anderem an Sklaven, die richtig ungerecht und unfair von ihren Herren behandelt wurden, die unterdrückt wurden, obwohl sie nichts Falsches taten. Petrus schreibt seinen ersten Brief unter anderem an Christinnen, die mit ungläubigen Männern verheiratet waren und darunter sehr litten. Er schreibt diesen Brief unter anderem an Christen, die von ihren ungläubigen Freunden, ehemaligen Freunden verlästert wurden, von ihren Bekannten isoliert wurden. Er schreibt diesen Brief an Christen, die beleidigt wurden, die schlecht behandelt wurden, die mit Verfolgung, ja mit der Hinrichtung, mit dem Tod rechnen mussten. Kurzum, dieser erste Petrusbrief richtet sich an Christen, die wirkliche Probleme hatten, denen es wirklich schlecht ging, deren Umstände alles andere als erfreulich waren. Im Gegenteil, die Umstände schienen hoffnungslos zu sein. Er sagt tatsächlich, sie gehen durchs Feuer. Sie haben große Trübsal zu durchleben. Und von diesen Christen sagt er, ihr habt eine lebendige Hoffnung. Ein Christ erlebt schreckliche Umstände. Ein Christ erlebt schreckliche Dinge. Und dennoch hüpft er vor Freude, vor Vorfreude. Der Apostel Paulus, wir haben uns mit dem zweiten Korintherbrief beschäftigt, wo er wie in keinem anderen Brief sein Leiden beschreibt. Er schreibt von Bedrängnissen und Nöten und Ängsten und dann sagt er, wir sind Traurige und doch alle Zeit uns Freuende. Wir erleben traurige Dinge und sind doch gleichzeitig voller Freude. Wie um alles in der Welt kann das sein? Ein Christ kann jemand sein, der seinen Arbeitsplatz verliert, ungerechterweise, der darüber betrübt ist und doch zugleich voller freudiger Erwartung hüpft. Ein Christ ist jemand, der eine Fehlgeburt erlebt oder ein Kind zu Grabe tragen muss. Ich kenne Christen, die das erlebt haben. Und trotzdem schaue ich sie mir an und sie hüpfen vor Freude. Vor Vorfreude.
Christen, die schwere Krankheiten haben, die pflegebedürftig werden, die ans Bett gebunden sind und dennoch jubeln voller Vorfreude. Christen, die große Krisen und Tragödien durchmachen müssen, schmerzhafte Erfahrungen. Manche Christen leiden unter Einsamkeit, erleben bittere Enttäuschungen, viel Leid. Manche Christen werden verlästert und verspottet, isoliert und müssen sogar Verfolgung erleiden und Folter und Tod. Und dennoch sind sie voller Vorfreude, voller Hoffnung, voller lebendiger Hoffnung. Was auch immer ein Christ durchmacht, er kann lebendige Hoffnung haben, triumphierende Hoffnung, eine Vorfreude, die alle Traurigkeit überwiegt. Ihr Lieben, das ist alles andere als normal. Das ist nicht von dieser Welt. Das fällt auf. Eine lebendige Hoffnung, die nicht tot zu kriegen ist, ganz gleich, in welchem Zustand du dich befindest, diese Hoffnung inmitten von hoffnungslosen Umständen, diese Hoffnung fällt auf. So dass Petrus dann später schreibt in Kapitel 3, Vers 15, er sagt dann, seid jederzeit bereit zur Verantwortung jedem gegenüber, der Rechenschaft von euch fordert, über die Hoffnung, die in euch ist. Also mit anderen Worten, wenn die Leute kommen und sehen, dass ihr eine Hoffnung habt, die nicht natürlich, nicht normal, nicht weltlich ist, und sie kommen zu euch und fragen, wie um alles in der Welt kann es sein? Was ist mit dir los? Ich sehe doch, was in deinem Leben los ist. Du erlebst so viele schlechte Dinge. Da muss doch Traurigkeit sein. Und die Christen bekennen, da ist durchaus Traurigkeit. Ich weine durchaus. Aber ich kann dir sagen, dass ich gleichzeitig juble und mich freue und springe vor Vorfreude. Petrus sagt, wenn ihr so lebt, die Leute werden kommen und euch fragen, wie das sein kann. Und sie fordern Rechenschaft von euch. Wie kann es sein, dass dein Leben so aussieht, wie es aussieht, und du bist dennoch voller Freude und dennoch voller Jubel und du hüpfst und du klatschst in die Hand? Mal, wie geht das? Der Apostel Petrus gibt uns hier in unserem Predigttext die Antwort, die wir geben müssen den Leuten. Der Apostel Petrus beschreibt uns, wo unsere lebendige Hoffnung herkommt, was die Grundlage für diese Hoffnung ist. Und all das führt uns dazu, dass wir verstehen müssen, dass Ostern, die Auferstehung Jesu Christi, nicht bloß Tradition ist, sondern Transformation. Was ich euch predige, ist nicht bloß Theorie und was Abwegiges, Lebensfremdes. Es greift in dein persönliches Leben hinein. Es ist etwas, was lebendig ist, etwas, was sichtbar ist, etwas, was erfahrbar ist, etwas, was dein gesamtes Leben verändert, wenn es dir zu Herzen geht. Das Erste, was wir uns anschauen wollen in unserem Predigttext, ist diese Frage, woher kommt die lebendige Hoffnung, von der Petrus hier spricht. Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit, und lass uns hier mal kurz enden. Hier ist die Quelle, die Grundlage aller Hoffnung. Denn eigentlich, und das musst du wissen, verdient es kein Mensch, guter Dinge zu sein. Eigentlich dürfte keiner von uns Hoffnung haben. Eigentlich dürfte kein Mensch in freudiger Erwartung auf die Zukunft schauen. Warum? Wer dabei ist bei den letzten Sonntagen, wenn wir die Offenbarung studieren, weiß es. Jesus Christus sagt über sein Kommen in Lukas 21, und es werden Zeichen sein an Sonne und Mond und Stern, und auf der Erde wird Angst sein bei den Nationen, in Ratlosigkeit bei brausenden und wogenden Meer. Die Nationen werden sein wie ein tobendes Meer, während die Menschen verschmachten vor Furcht und Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen, denn die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Alle Menschen müssten eigentlich hoffnungslos sein. Sie müssten vor Angst vergehen, denn sie haben keinen Grund zur Vorfreude. Es gibt keinen Grund für die Menschen zu springen und sich zu freuen. Denn was sagt die Schrift? Der Apostel Petrus sagt uns das dann im Kapitel 4 des Briefes. Er redet davon, dass das Gericht Gottes kommen wird. Und er fragt, was wird wohl das Ende all derer sein, die dem Evangelium Jesu Christi nicht gehorcht haben? Er fragt, was wird wohl das Ende all jener sein, die gottlos gelebt haben? Kein gutes Ende für den, der Gott nicht glaubt und ihn nicht ehrt und nicht seine Gebote hält. Die Schrift lehrt, dass jeder, der auch nur einmal gesündigt hat, keinen Grund zur Vorfreude hat, er sollte sich fürchten, er sollte zittern, er sollte vor Angst vergehen. Denn wir haben es mit dem lebendigen, heiligen Gott zu tun, den du in Zukunft begegnen wirst von Angesicht zu Angesicht vor seinem großen weißen Thron des Gerichts. Und die Schrift sagt, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Niemand hat von sich aus irgendeinen Grund, guter Dinge zu sein oder auch nur ein Fünkchen von Hoffnung in sich zu haben. Nein, keiner sollte hüpfen vor Freude, wie Jesus sagt in Matthäus 13, und sie werden in den Feuerofen geworfen werden. Und da wird was sein? Hüpfen und jauchzen? Da wird Weinen und Zähneknirschen sein. Dass ein Mensch, ein Sünder, hüpfen darf vor Freude, was ist das? Womit haben wir es hier zu tun, dass der heilige Gott Sündern Hoffnung schenkt? Petrus sagt, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach gemäß seiner großen Barmherzigkeit gehandelt hat. Dass du und dass ich, dass wir Hoffnung haben dürfen, gründet auf einer Sache. Allein die große Barmherzigkeit Gottes. Nicht deine Verdienste, nicht deine guten Werke, sondern allein die Barmherzigkeit und die Gnade Gottes. Hoffnung zu haben ist ein unverdientes Geschenk. Es kommt von Gott, dem Vater, den Gott der Barmherzigkeit. Es ist große Barmherzigkeit, weil wir große Sünder sind. Eigentlich wartet das große Gericht auf uns, aber der Vater schenkt uns große Barmherzigkeit. Was schenkt er uns in seiner großen Barmherzigkeit? Vers 3, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi. Er hat solch große Barmherzigkeit mit uns gehabt, dass er uns wiedergeboren hat. Was heißt das? Noch einmal, bei Ostern geht es nicht bloß um Tradition, es geht um Transformation. Mit biblischen Worten, es geht um Wiedergeburt. Es geht um Belebung. Es geht um Erneuerung. Es geht darum, dass dieser Mensch, der tot ist in seinen Sünden, der in Hoffnungslosigkeit ist, hindurchbricht in ein neues Leben mit Gott. Gott möchte uns neu machen. Wie passiert das? Nun, ein paar Verse später erklärt uns das der Apostel Petrus. Schau mal ab Vers 23, im selben Kapitel. Da sagt Petrus, denn ihr seid wiedergeboren. Ihr seid wiedergeboren. Wie denn? Nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus unvergänglichen. Wie? Durch das lebendige, bleibende Wort Gottes. Denn alles Fleisch ist wie Gras und alle seine Herrlichkeit wie des Grases Blume. Das Gras ist verdorrt und die Blume ist abgefallen. Aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Dies aber ist das Wort, das euch als Evangelium verkündigt worden ist. Mit anderen Worten, der Apostel Petrus erklärt uns, wie diese Wiedergeburt passiert. Gott richtet eine Botschaft an uns. Das Evangelium, die frohe Botschaft. Was ist das? Was ist diese frohe Botschaft? Er erklärt es auch in den Versen zwischen Vers 18 und Vers 21. Petrus beschreibt, dass Jesus Christus das vollkommene, sündlose Opferlamm Gottes ist, der keine Schuld hat, der kein Tadel verdient, der keine Strafe verdient. Aber Gott sandte seinen vollkommenen Sohn als Opferlamm in diese Welt, auf dass er die Sünden auf sich nimmt. und sich stellvertretend hinschlachten lässt am Kreuz. Und so sind wir erlöst, nicht durch Gold oder Silber, sondern durch das kostbare Blut Jesu Christi. Und nicht nur das, Jesus ist nicht nur gestorben für uns, er ist nach 3 Tagen auferstanden und der Vater im Himmel hat sein Opfer für die Sünden angenommen, bestätigt. Und er hat ihm den Ehrenplatz gegeben zu seiner Rechten. Und nun sitzt er und er thront in Herrlichkeit und er allein, da er für die Sünden gestorben ist, hat die Vollmacht, Sünden auf Erden zu vergeben und ewiges Leben zu schenken, wem er will. Und er ruft jeden zu, kommt Herr zu mir. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht von mir stoßen. Suchst du ewiges Leben? Komm zu mir, spricht der Herr. Jesus Christus ist die Auferstehung und das Leben. Und wer an ihn glaubt, wird nicht sterben. Er wird das ewige Leben haben. Wer diese Botschaft hört, das ist die frohe Botschaft für Sünder, die keine Hoffnung verdienen. Dass das größte Geschenk, Gottes Sohn gesandt wird zur Erlösung. Wenn diese Botschaft gepredigt wird und im Herzen eines Menschen durch Gottes Gnade ankommt, dann wirkt hier Gottes Schöpfungskraft. So wie er einst wirkte bei der Schöpfung am Anfang, als alles düster war. Als da kein Licht war und Gott sprach, es werde Licht. Und so ist es bei der Predigt des heiligen Evangeliums, dass wo keine Hoffnung da ist für einen Sünder, dass Gott sein Evangelium sendet, sein lebendiges, kraftvolles Schöpfungswort und plötzlich spricht er, es werde Hoffnung. Und plötzlich schaut der Sünder weg von sich selbst und schaut auf diesen Christus am Kreuz und sagt, allein auf dir ruht meine ganze Hoffnung. Und er spricht wie der Schächer am Kreuz. Christus, denke an mich, wenn du in deinem Reiche bist. Und Christus spricht zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir in meinem Reiche sein. Wenn diese Botschaft dein Herz erfüllt und durchdringt, dann verändert dich diese Botschaft vollkommen. Du bist ein neuer Mensch. Du bist nicht mehr der gleiche. Du bist neu geboren. Deine Natur, dein Wesen, deine Persönlichkeit, dein Herz, es wurde verändert. In der Theologie spricht man manchmal von dem Homo Incurvatus, was so viel bedeutet wie der in sich verkrümmte Mensch. Der Mensch ist durch die Sünde verbogen, verkrümmt. Er ist nur noch sich selbst zugewandt und der Welt. Gott gegenüber ist er verschlossen. Er ist so verbogen, dass er nur auf sich selbst, auf seine Interessen und auf die Welt schaut. Das ist alles, was er sieht. Und darum haben die Menschen keine Hoffnung, weil sie ihr Haupt nicht erheben können zu Gott. Sie sind gekrümmt. Sie drehen sich nur um sich selbst. Und darum, wenn die Umstände in dieser Welt schlecht sind und wenn ihr eigenes Leben schlecht ist, dann sind sie hoffnungslos. Und das nun ist Wiedergeburt. Wenn Gott kommt mit seinem Schöpfungswort, mit seiner Kraft und er biegt diesen verbogenen, verkrümmten Menschen wieder gerade. Er nimmt den Menschen in seiner Verkrümmtheit durch die Sünde entstellt. Und er tut etwas, was nur der Schöpfer selbst tun kann. Er biegt diesen verbogenen Sünder wieder gerade hin zu sich. Auf dass der Mensch wieder zu Gott schaut und auf ihn schaut. Und plötzlich sind die Lebensumstände und all das gar nicht mehr das Entscheidende, sondern der Mensch schaut auf Gott, auf den Erlöser, auf den, der für uns gestorben und auferstanden ist, auf den Lebendigen. Petrus spricht hier von einer lebendigen Hoffnung. Warum? Weil der Sünder plötzlich den lebendigen Erlöser gefunden hat. Weil er plötzlich den erkennt, der den Tod überwunden hat, der die Welt überwunden hat, der gesiegt hat, am Kreuz gesprochen hat, es ist vollbracht. Hoffnung. Hoffnung über alles hinaus. Selbst die schlimmsten Zustände, in denen du dich befindest. Ihr Lieben, ich habe es erst gestern bei einem kirchengeschichtlichen Vortrag, wurde ich wieder daran erinnert, aber in der frühen Kirche, in den ersten Jahrhunderten, da haben die Christen einige Symbole benutzt. Ihr wisst zum Beispiel von den Fisch. Und natürlich das Kreuz. Aber wenn du dir die Grabkammern von den Christen anschaust, da ist neben dem Kreuz und neben den Fischen auch noch ein anderes Symbol, nämlich der Anker. Ein frühchristliches Symbol. Warum denn? Nun, weil es in Hebräerbrief Kapitel 6 heißt, dass unsere Hoffnung und Jesus Christus ist unsere personifizierte Hoffnung. Er ist in das Allerheiligste gegangen. Er ist schon angekommen. Er ist da in der Herrlichkeit. Er ist der Auferstandene, der sitzt zu Rechten Gottes. Und er ist unser Anker. Der Hebräerbeschreiber redet von unserer Hoffnung, die ein Anker ist ins Allerheiligste. Das ist die Hoffnung. Es ist etwas Gewisses. Es ist wie ein Anker, der fest verankert ist im Himmel. Und wir wissen, wir werden dort ankommen. Nicht, weil wir es verdient haben, sondern weil Christus es für uns verdient hat. Und er ist angekommen, er ist auferstanden, er ist am Ziel und wir werden leben, weil auch er lebt. Nun haben wir die erste Frage beantwortet, woher kommt denn diese lebendige Hoffnung? Sie strömt allein aus der großen Barmherzigkeit Gottes, der so barmherzig war, dass er uns seinen geliebten Sohn sandte, der an unserer Stelle am Kreuz hingerichtet wird, der an unserer Stelle den Zorn Gottes auf sich nahm, der an unserer Stadt auferstand nach 3 Tagen, der jeden rettet, der zu ihm kommt und ihn anruft. Diese Hoffnung kommt allein von Gott. Er schenkt die Geburt. Er schenkt das Geradebiegen. Er schenkt eine Veränderung im Herzen. Aber nun zweitens, was genau erwartet denn jetzt diese lebendige Hoffnung? Denn wir haben ja gesagt, Hoffnung bedeutet etwas mit Sicherheit zu erwarten, was man noch nicht sieht. Was ist das? Die Antwort ist, es ist die Rettung durch Jesus Christus im ewigen Erbe des Himmelreiches. Noch einmal Vers 3. Er hat uns wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Wozu? Zu einem unvergänglichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch, die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet zur Rettung, die bereitsteht, in der letzten Zeit offenbart zu werden. Was erwartet also ein Christ, der jetzt schon voller Vorfreude hüpft? Auf was schaut er jetzt in Hoffnung? Auf das Erbe. Verstehst du, wenn du geboren wurdest, dann bist du auch Erbe. Wenn du aus Gott gezeugt wurdest, in seiner Zeugungskraft, dann bist du auch sein Erbe. Was ist noch nicht offenbar, worauf Christen jetzt schon im Glauben warten und sich darüber freuen? Es ist die Rettung in Jesus Christus, welches ist das ewige Erbe im Himmelreich. Etwas, sagt uns Petrus, das unvergänglich ist, das heißt, es vergeht niemals, es zerfällt niemals. Etwas, das unbefleckt ist, es wird niemals beschmutzt, es wird niemals unrein sein. Etwas, das nicht verwelkt, nie verdirbt, nie veraltet, nie verliert an Herrlichkeit und Glanz. Es ist kein irdisches Erbe, es ist ein Erbe, das im Himmel aufbewahrt ist. Es ist die Rettung. Vers 5, die Rettung, die bereitsteht, in der letzten Zeit offenbart zu werden. Jetzt ist sie noch verborgen, wir sehen sie nicht mit unseren Augen, aber wir hüpfen jetzt schon vor Freude darüber, weil wir mit Sicherheit dieses Heil erwarten, das uns erwartet, wenn Jesus Christus erscheinen wird in Herrlichkeit. Diese Rettung steht uns jetzt schon bereit. Sie ist zwar noch nicht sichtbar, aber sie ist real, existent im Himmel und erwartet uns. Es ist das Himmelreich. Das Leben mit Gott in ewiger Herrlichkeit, von dem wir lesen in Offenbarung 21. Und er, Gott, wird bei ihnen wohnen. Und sie werden sein Volk sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird was tun? Er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und er, der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Die Schrift sagt uns, dass wir das Himmelreich in vollkommener Freude ererben werden. ungetrübte Gemeinschaft mit unserem Gott, in dem Zustand ewiger Freude und Vollkommenheit. Ein Christ hofft darauf, ein Christ erwartet das. Der Sklave, der unterdrückt wird, die Frau, die darunter leidet, dass ihr Mann ungläubig ist, der Mann, der verfolgt wird, der isoliert wird, der durchs Feuer geht, er kann jetzt schon inmitten des Feuers, inmitten des Leidens springen vor Freude, weil er etwas erwartet, das er jetzt noch nicht sieht, aber er hat eine gottgeschenkte Hoffnung, dass all das kommen wird, gemäß des Versprechens und der Verheißung, der Zusage Gottes, der nicht lügen kann. Wie Jesus sagt in Lukas 6 zu denen, die verfolgt werden, glückselig seid ihr, wenn die Menschen euch hassen und wenn sie euch absondern und schmähen und euren Namen als böse verwerfen, um des Sohnes des Menschen willen. Und jetzt hör mal, was Jesus sagt. Freut euch an jenem Tag und hüpft, denn siehe, euer Lohn ist groß in dem Himmel. Inmitten von, was beschreibt Jesus hier? Inmitten von Hass und Absonderung und Verschmähung und Verwerfung, hüpft, seid voller Freude, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Eine Hoffnung, die Welt nicht kennt. Eine Hoffnung, die auffällt. Eine Hoffnung, die fragend macht. Eine lebendige Hoffnung. Und diese Hoffnung ist nicht bloß lebendig, weil sie nicht tot zu kriegen ist. Es ist nicht bloß eine lebendige Hoffnung, weil sie erlebbar ist. Unsere Hoffnung ist lebendig, weil wir hoffen auf einen lebendigen Erlöser. Unser Erlöser lebt. Und er lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Christus ist auferstanden. Und dadurch hat er uns bewiesen, dass es diese zukünftige Welt gibt. Es gibt das Reiche Gottes. Es gibt die Auferstehung von den Toten. Es gibt das Leben nach dem Tod. Und es gibt das Gericht für die, die nicht glauben. Denn er ist auferstanden, sagt die Schrift, als Richter. Aber er ist auch auferstanden als Retter für all die, die zu ihm kommen und ihn um Gnade anflehen. Auf das sich Jesus erbarmt, denn er ist groß an Barmherzigkeit. Jesus sagt in Johannes 14, Vers 19, weil ich lebe, werdet auch ihr leben. Jesus ist unser Anker. Der Auferstandene ist unsere Sicherheit. Er allein. Es ist nicht bloß eine Vermutung. Es ist eine feste Zuversicht, weil Christus auferstanden ist. Petrus betont das hier im Text. Ist dir das aufgefallen, dass unsere Rettung sicher ist? Vers 4. Zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelkten Erbteil, das in dem Himmel aufbewahrt ist für euch. Das heißt, für euch liegt ein Erbe bereit, das bestehen bleibt in Ewigkeit. Und dieses Erbe ist sicher aufbewahrt. Es kann weder gestohlen werden, noch verloren gehen. Niemand kann es aus eurer Hand reißen. Es ist sicher für euch aufbewahrt. Und nun magst du vielleicht sagen, ja, schön und gut, dass dieses Erbe für mich sicher bewahrt ist, aber was ist mit mir? Ich weiß doch gar nicht, ob ich da ankomme. Schau mal, was hier steht. Gott tut noch mehr. Preis und Ehre sei Gott. Gott tut noch mehr. Er bewahrt nicht nur das Erbe für dich. Schau mal, er bewahrt auch dich für das Erbe. Ist dir das aufgefallen? Vers 5. Die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet zur Rettung, die bereitsteht, in der letzten Zeit für euch offenbart zu werden. Gott bewahrt nicht nur das Erbe für dich, er bewahrt auch in seiner Kraft dich für das Erbe. Unsere Hoffnung ist also nicht in unsere Kraft, dass wir dieses Erbe erlangen. Dieses Erbe wurde uns weder geschenkt durch unser Vermögen, noch werden wir es dann erlangen durch unser Vermögen. Wir hoffen allein auf die Kraft Gottes. Das Erbe ist sicher für uns aufbewahrt. Wir werden sicher für das Erbe aufbewahrt durch Gottes Kraft. Das bedeutet, wir können jetzt schon sichere Vorfreude haben. Voller Gewissheit dem Himmelreich entgegensehen. Wir haben einen Anker in unserem auferstandenen Christus. Und diese Vorfreude, ihr Lieben, diese Vorfreude überwindet die größte Hoffnungslosigkeit, in der du dich befinden kannst. Mein Gebet als Pastor dieser Gemeinde unser Gebet als Pastoren dieser Gemeinde, ist das, nicht, dass ihr bloß bewahrt bleibt vor Lebenskrisen und Tragödien und Schmerz und Leid. Wir flehen vielmehr dafür, dass ihr inmitten von diesem Leid Hoffnung bewahrt und den Menschen, die diese Hoffnung nicht kennen, ein Zeugnis seid, auf dass die Menschen erkennen, es gibt mehr als diese Erde, als das, damit diese verkrümmten Menschen erkennen, es gibt einen Himmel. Und dieser Himmel, er wirkt in Kraft in all jenen, die sich dem auferstandenen Jesus Christus anvertrauen. Jesus lebt. Jesus ist auferstanden. Er wandelt inmitten seiner Gemeinde und er hat Kraft, Leben zu verändern. Grundlegend. Das bedeutet, ganz egal, wie es dir geht, du kannst erfüllt sein mit größter Vorfreude auf das ewige Erbe in der Herrlichkeit. Alles auf Erden vergeht. Alles auf Erden wird befleckt durch Sünde. Alles verliert an Schönheit und verwelkt, aber nicht das Erbe im Himmel. Es ist unvergänglich, unbefleckt, unverwelklich. Meine Frage ist, hast du diese Hoffnung? Hast du diese lebendige Hoffnung? Kennst du das? Kennst du diesen Trost? Kennst du diese Stärke, inmitten von Hoffnungslosigkeit, inmitten von Lebenskrisen, inmitten von Leid, wo du nur zusammenbrechen willst, dass du eine Hoffnung hast, die nicht tot zu kriegen ist, komme was wolle. Eine lebendige Hoffnung auf den lebendigen Erlöser. Vielleicht sagst du, ich erlebe wirklich traurige Dinge und manchmal verliere ich diese Freude. Ich bitte dich, hör mir genau zu. Du musst dein Denken ändern. Weißt du, in welcher Hinsicht? Die traurigen Dinge, die du erlebst, die sollten dir nicht deine Vorfreude auf die ewige Freude schmälern. Nein, die traurigen Dinge, die du erlebst, sollten deine Vorfreude noch umso größer machen, oder? Verstehst du den Punkt? Das heißt, je mehr Trauriges du erlebst, je mehr Leid du erfährst, desto größer sollte deine Vorfreude auf den Tag sein, dass du eingehen wirst in die ewige Herrlichkeit, wo es keine Tränen mehr gibt. Das heißt, kein Leid, keine Traurigkeit kann dir deine Vorfreude nehmen. Nein, ganz im Gegenteil. Alles Schreckliche, was du erlebst, muss diese Vorfreude noch größer machen. Paulus sagt in Römer 8, Vers 18, denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden wird. Das wünsche ich dir von Herzen. Ich wünsche es dir, dass diese lebendige Hoffnung dein Herz so erfüllt, dass du nicht verkrümmt durch diese Welt läufst, sondern dass du deinen Blick erhebst über deine Umstände und schaust auf das ewige Erbe, das bereitsteht für dich. Und noch ein dritter Punkt jetzt. Wozu sollte uns diese Tatsache heute Abend führen, dass Gott dir in seiner großen Barmherzigkeit eine Wiedergeburt geschenkt hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi? Wozu sollte das führen? Lass uns nochmal zurückgehen zu Vers 3, ganz am Anfang. Gepriesen. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Wozu? Wozu möchte uns das jetzt heute Abend als Gemeinde führen? Wozu? Jeden einzelnen von euch, von der ersten Reihe bis zur letzten. Wozu möchte diese Botschaft dich führen? Zur tiefen Anbetung. Zur Lobpreisung des Vaters und seiner großen Barmherzigkeit, dass keiner von euch unberührt ist, sondern dass jeder von euch ausruft und sagt, du hast so große Barmherzigkeit, unser Lob soll groß sein. Vater, gepriesen sei dein Name. Nimm mein Lob, nimm mein Leben, nimm mein Ein und Alles, denn du seist gepriesen für diese Barmherzigkeit. Ostern ist weitaus mehr als Tradition, einmal im Jahr irgendwie Dank zu sagen für etwas, was in der Vergangenheit passiert ist. Es ist tägliche Transformation Es ist tägliches Dankbarsein, Preisen für den Vater, für die tägliche Realität der Hoffnung, der lebendigen Hoffnung in deinem Leben. Willst du den Vater im Himmel heute ungelobt sein lassen für das Werk, das er getan hat? Willst du, dass er nicht gepriesen wird für dieses große Werk, das er vollbracht hat an dir? Nein, ich sage dir, stehe auf, preise den Herrn. Bete ihn an und bete ihn dafür an, dass er dir unverdiente Hoffnung schenkt, dass er dir vergibt, dass er dir ewiges Leben schenkt und das ewige Erbe in Herrlichkeit mit ihm. Petrus schreibt diesen Brief, um solche zu stärken, die in viel Trübsal sind. Möge es so sein, dass diese Worte dich heute Abend stärken. Möge es so sein, dass du deine Augen aufrichtest auf den lebendigen Retter, dass du Hoffnung hast auf das ewige Erbe und dass dein Hier und Jetzt, was in Zukunft passieren wird, dass es dein Hier und Jetzt verändert. Petrus schreibt dann später in Vers 13, schau mal: Deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und hofft völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird in der Offenbarung Jesu Christi. Möge es so sein, dass jeder, ausnahmslos jeder von euch, völlig hofft, seine ganze Hoffnung und Erwartung auf diesen Jesus legt, auf diesen Jesus setzt, der für uns gestorben und auferstanden ist. So freue dich und hüpfe, denn an dein Erlöser lebt und du wirst mit ihm leben in Ewigkeit. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen, unbefleckten, unverwelklichen Erbe, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch, die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet zur Rettung, die bereitsteht, in der letzten Zeit offenbart zu werden. Gepriesen sei sein Name. Amen. Lasst uns aufstehen und miteinander beten. O unser Vater im Himmel, gepriesen sei deine große Barmherzigkeit. Gepriesen seist du, dass du uns hoffnungslose Sünder erlöst hast, indem du uns deinen Sohn, unsere Hoffnung, gesandt hast, auf dass wir befreit werden aus der Finsternis, aus der Hoffnungslosigkeit und aufschauen zu ihm, von dem alle Hilfe kommt. Wir preisen dich, dass du unser verkrümmtes Wesen gerade gebogen hast, dass du uns ausgerichtet hast auf die Ewigkeit, auf die Herrlichkeit, auf deinen Sohn. Wir danken dir, dass diese lebendige Hoffnung nicht etwas Theoretisches ist, sondern etwas, das uns in unserem Alltag, in unserem Leid, in unseren Tragödien so stärkt und so erfüllt mit lebendiger Hoffnung, dass wir sagen können, wir freuen uns in dir. Dass wir nicht bekümmert sind, sondern dass die Freude am Herrn unser Schutz ist. O Herr Jesus, wir preisen dich für dein Tod am Kreuz. Wir preisen dich für dein stellvertretendes Opfer. Wir preisen dich für deine Auferstehung. Wir preisen dich für deine Himmelfahrt und dass du sitzt zu Rechten Gottes und dass du sprichst, weil du lebst, sollen auch wir leben. Herr Jesus, wir haben keine andere Hoffnung. Wir haben keinen anderen Namen unter den Himmeln, der uns gegeben wäre, als alleine der Name Jesu, in dem wir gerettet werden. O Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Du allein hast Worte ewigen Lebens und so kommen wir zu dir und beugen uns vor deiner Majestät, Jesus Christus, du auferstandener Herr aller Herren und du König aller Könige. Und wir sagen dir, wir sind dein. Wir setzen unsere ganze Hoffnung auf dich und dein Auferstehen. Und wir bitten dich, hab Erbarmen mit uns, auf dass wir eingehen, auf dass du uns bewahrst. Dass du nicht nur unser Erbe bewahrst in Treue, sondern dass du uns bewahrst für das Erbe durch deine Kraft, auf dass du uns erhältst. auf das du zu uns sprichst, wie Petrus, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. So hast du deinen Apostel bewahrt, der uns diese Dinge hier geschrieben hat. Gepriesen sei dein Name dafür. Wir vertrauen dir, dass auch du uns bewahren wirst, auf dass wir eingehen in die ewige Herrlichkeit, um bei dir zu sein, wo du jede Träne abwischen wirst, wo kein Leid mehr da sein wird, kein Geschrei und kein Krieg, wo du alles neu machst. Herr Jesus, wir sehnen uns nach diesem Tag und wir hüpfen voller Freude, jetzt schon, weil wir Hoffnung haben durch die Geburt, die du uns geschenkt hast, Vater im Himmel. Wir loben dich und wir beten dich an. Gepriesen seist du, unser Gott und Vater, für dein Wort, für die Hoffnung, die du uns schenkst. Amen. Amen.